Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nach der großen Pause, der Netzwerk-Podcast von und mit Teach First Deutschland Alumni. Ich spreche heute mit Matthias Forell aus dem Fellow-Jahrgang 2009 und finde es super, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Hallo Matze.
Hallo Emmy.
Du bist einer der wenigen, muss ich gestehen, der oft nach Göttingen kommt, was mich total freut, weil hier ist man ja so total abgeschieden und wir sehen uns öfters in Göttingen, weil du auch einen Göttingen-Bezug hast, was wir gleich hören werden. Aber ich würde mich total freuen, wenn du dich einmal kurz selbst vorstellst und erzählst, warum du auch ab und zu mal nach Göttingen kommst.
Ja, danke für die nette Begrüßung, Henny. Ja, vielleicht fange ich bei meiner Fellow-Zeit an. Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin 2009er Fellow, bin also Teil des Pionierjahrgangs von Teach First Deutschland gewesen und war 2 bzw. 3 Jahre an einer Bochumer Gesamtschule in NRW eingesetzt und zudem dann in der Folge noch 1 Jahr als Trainer bzw. heute heißt das ja Programmmanager in Nordrhein-Westfalen für TFD aktiv. Auch ja, den Göttinger Bezug, den kann ich, glaube ich, relativ schnell erklären. Wie viele andere Fellows natürlich auch, bin ich direkt nach meinem Studium zu Teach First Deutschland gekommen und das habe ich in Göttingen gemacht, an der Georg-August-Universität und noch ganz klassisch in einem Magisterstudiengang Ethnologie, Anthropogeographie und biologische Anthropologie, habe aber dann auch während meiner Fellow-Zeit noch einen Master of Arts in Schulmanagement und Qualitätsentwicklung in Kiel absolviert. Ja, und mittlerweile bin ich seit über 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter in der AG Schulforschung an der Ruhr Universität Bochum, also am gleichen Ort, an dem ich auch damals an einer Schule, an der Gesamtschule gewesen bin.
Okay, darüber wollen wir gleich sprechen, was du aktuell machst, aber vorher muss ich noch einmal nachfragen, wie kann es sein, dass du neben deinem Fellow-Einsatz studiert hast? Das finde ich mega krass, ich habe nichts auf die Reihe gekriegt neben meinem Fellow-Einsatz. Wie hast du das gemacht? Und warum vielleicht auch?
Ja, vielleicht erstmal warum. Irgendwann kam die Mentorin, die ich an der Schule hatte, auf mich zu und wedelte mit so einem Flyer und sagte, hier, ich glaube, das ist was für dich. Schulmanagement und Qualitätsentwicklung, hast du nicht vielleicht Lust, das zu machen? Und genauso wie du gerade gesagt hast, stand ich natürlich auch erstmal und dachte, wie soll das gehen? Also das erste Halbjahr war gerade zu Ende, also 1,5 Jahre lagen noch vor mir. Und sie sagte, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Und der Wille war von der Schule auch da und das Interesse auch von meiner Schulleitung dahingehend, dass ich mich noch ein bisschen anders als nur über die praktische Arbeit in Schule und Unterricht einbringe. Und da haben sie mir ermöglicht, durch eine Veränderung im Stundenplan, dass ich zum Beispiel freitags immer frei hatte, 1,5 Jahre lang, also nur montags bis donnerstags in die Schule gehen musste. Und dieses Studium selbst war hauptsächlich so angelegt, dass es teils in Fern-, teils in Präsenz eingeteilt war. Und Freitag, Samstag, Sonntag waren oft Präsenztage in Kiel und montags und mittwochs oft digitale Veranstaltungen, was ja heute relativ normal ist, aber damals noch so Revolution gleich kam, sich zu Hause vor den Rechner zu setzen am Schreibtisch und abends ein Studium zu machen. Und ja, ich glaube, gerade wenn man so direkt nach dem Studium ist, ist man zum einen ja noch so ein bisschen drin in dem ganzen Akademikerbetrieb und zum anderen war es natürlich auch eine Zeit, in der ja sich relativ viel um Teach First und das, was Teach First so bedeutet, also vor allem die ganzen Themen, Bildungsgerechtigkeit auf der einen, aber auch was bewirken zu wollen auf der anderen Seite, sehr präsent waren. Und damit habe ich mich einfach extrem identifiziert und hatte nebenher auch relativ wenig, was ich sonst so gemacht habe und bin darin einfach total aufgegangen und hatte daran Spaß. Und es waren dann auch viele Dinge, die ich dann auch in die Unterrichtsvorbereitung zum Beispiel mit einbringen konnte oder dann auch in die aktive Gestaltung des Schullebens. Also es war hat sich durchaus auch gegenseitig befruchtet.
Erzähl noch mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du den Fellow-Einsatz gemacht hast nach dem Studium.
Ja, also einerseits war das Zufall, andererseits fühlt es sich auch im Rückblick natürlich irgendwie logisch an, dass ich das gemacht habe. Aber ich saß an meiner Masterarbeit, wie das eben so ist. Irgendwann hat man Zeiten, in denen man nicht so viel Lust hat, prokrastiniert so ein bisschen vor sich hin. Das mache ich heute noch so, dass ich relativ viel lese, bei Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsche oder wo auch immer. Und ich glaube, es war dann beim Spiegel, dass ich auf ein Interview gestoßen bin mit Mortimer von Plettenberg, einem der Gründer von Teach First Deutschland. Und nachdem ich das gelesen hatte und mich das so gepackt hatte und ich so inspiriert von den ganzen Ideen war, die er da erzählte, habe ich den ganzen Nachmittag nichts anderes mehr gemacht, als mich über Teach First Deutschland zu informieren, habe schon angefangen, die Bewerbung auszufüllen und hatte sozusagen ein bisschen neuen Anreiz, so schnell wie möglich fertig zu werden mit der Masterarbeit, die ja noch sehr, sehr, sehr weit weg war vom Thema Schule oder soziale Ungleichheit, nämlich ja, vielleicht ist das ganz interessant, anthropologische Perspektiven auf die Bergbaupolitik Papua-Neuguineas. Also ich war so weit weg von diesem Thema Schule, weiter kann man gar nicht weg sein. Und vielleicht war es genau das, was mich in dem Moment angetriggert hat.
Lass uns mal gucken auf das, was du jetzt machst. Du hast ja schon gesagt, du bist seit 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RUB. Skizzier doch mal kurz deine Forschungsschwerpunkte.
Ja, vielleicht würde ich es mal auf drei beschränken. Also einmal Übergänge im deutschen Schulsystem ist ein zentrales Thema, womit ich mich im Prinzip seit Anbeginn beschäftige. Dann natürlich das Thema Bildungsgerechtigkeit und soziale Ungleichheit, was ich über Teach First Deutschland, also aus der Praxis kommend sozusagen mitgebracht habe in die Forschung. Und dann vielleicht ganz grob gesagt Schulentwicklung, Schulsystementwicklung.
Wenn wir uns jetzt mal rauspicken, diesen Begriff Bildungsgerechtigkeit, wie du ihn so schön gesagt hast, der ist ja auch sozusagen sehr präsent, sobald man dieses Fellowship startet oder sich dafür entscheidet. Aus deiner akademischen Perspektive, wie würdest du dieses Konstrukt sozusagen jemandem erklären oder wie würdest du es definieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Gerade weil Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit oft synonym verwendet wird und gar nicht so richtig klar ist, was damit gemeint ist oder jeder was anderes damit meint. Also jetzt mal davon abgesehen, dass man die Begriffe auch in einem historischen Diskurs einordnen könnte, will ich vielleicht einfach nur den der Bildungsgerechtigkeit mal rausgreifen und ja in drei Gerechtigkeitsdimensionen ganz grob ausdifferenzieren. Ja, die vielleicht schon ein bisschen dabei helfen können, das zu verstehen oder so ein bisschen Verständnis dazu zu entwickeln, was in dem Konstrukt eigentlich drinsteckt.
Ja, gerne.
Anfangen würde ich vielleicht mit der Verteilungsgerechtigkeit, also der Gewährleistung einer gerechten Verteilung von Bildungschancen. Dann zwar als zweite Dimension die Teilhabegerechtigkeit aufmachen, also vielleicht die Frage, die dahinter so steht, was braucht es? Ja, vielleicht mindestens an Wissen und Kompetenzen, um Teil der Gesellschaft zu sein, also an und mit ihr zu partizipieren. Und als dritte Dimension Anerkennungsgerechtigkeit, die dann die Qualität der Sozialbeziehungen in Schule und Unterricht in den Blick nimmt. Teilungsgerechtigkeit, Teilhabegerechtigkeit, Anerkennungsgerechtigkeit, das sind die drei Dimensionen, wonach sich das ganz gut ausdifferenzieren lässt.
Das ist recht abstrakt, so recht akademisch, merke ich gerade, aber es war ja auch die Frage, die ich gestellt habe. Vielleicht magst du das trotzdem irgendwie mal mit einem kleinen Beispiel belegen aus einer Forschung, die du gemacht hast oder einfach so aus deiner Arbeit.
Ja, da eignet sich vielleicht ein Beispiel oder ein Auszug aus einem Interview, was ich im Laufe meiner Forschung, in dem Fall im Laufe eines Projekts zu G8, G9, also Abitur nach 12 oder 13 Jahren, geführt habe, in dem ein, ich sage das mal dazu, relativ junger, so Anfang, Mitte 30 vielleicht, Mathematiklehrer an einem Gymnasium unter anderem gesagt hat, dass er, als er studiert hat, ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er als Gymnasiallehrer irgendwann noch mal den Bodensatz der Gesellschaft unterrichten muss. Und
Das ist
in
krass.
diesem ja sehr krassen und harten Zitat wird, glaube ich, als allererste so diese Dimension der Anerkennungsgerechtigkeit deutlich, bei der so Werte wie Wertschätzung, also Wertschätzung von Individualität, von Fähigkeiten, aber auch von Potenzialen von Schülerinnen und Schülern wichtig sind, aber auch Werte wie Achtung und Respekt, also die Gleichbehandlung und die Autonomie von Individuen zentral sind, aber auch Werte wie Solidarität oder Empathie eine wichtige Rolle spielen. Und wenn eine Lehrkraft, in diesem Fall eine Gymnasiallehrkraft, vom Bodensatz der Gesellschaft spricht, dann missachtet er eigentlich alle dieser Werte. Also es geht bei der Anerkennungsgerechtigkeit immer um einen Umgang miteinander, der auf diesen Werten basiert. Und in dem Moment, in dem ich Schülerinnen und Schüler als Bodensatz der Gesellschaft bezeichne, dann ist das in meiner Perspektive nicht mehr gewährleistet. Aber zu Beginn der Aussage spricht er auch noch davon, dass Er beobachte, dass mittlerweile Schülerinnen und Schüler am Gymnasium aufgenommen werden, deren gymnasiale Eignung er stark anzweifeln würde. Und da kann man vielleicht am besten so die Verteilungsgerechtigkeit in den Blick nehmen. Dazu muss man vielleicht wissen, dass, und das beziehe ich jetzt mal auf Nordrhein-Westfalen, mittlerweile mehr als 40% der SchülerInnen nach der Grundschule zum Gymnasium übergehen. Es ist zwar nicht die Mehrheit, aber inzwischen spricht man da vom Haupttyp des gegliederten deutschen Schulsystems, also keine Schulform im deutschen Schulsystem wechseln mehr Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule als zum Gymnasium, was übrigens
Okay.
auch die einzige Schulform ist, die in allen 16 Bundesländern existiert. Also alle anderen Schulformen gibt es nur in verschiedenen Bundesländern, aber nicht in allen. Ja, und vielleicht noch als drittes, die Teilhabegerechtigkeit wird in einem Teil deutlich, den er dann im Nachgang an diesen Satz zum Bodensatz der Gesellschaft sagt, nämlich, dass er der Meinung ist, dass das Gymnasium auch nur für eine bestimmte Gruppe an Schülerinnen und Schülern, nämlich die, die er als die wirklichen Gymnasiasten bezeichnet, gedacht ist und nicht für die, die fälschlicherweise dort gelandet sind. Und dabei wird, glaube ich, relativ deutlich, dass eben er das Gymnasium als sehr exklusive Schulform ansieht, die eben nicht für alle Schülerinnen und Schüler offen ist. Und in Bezug auf die Teilhabe bedeutet das aus meiner Sicht, dass der Besuch und vor allem dann natürlich auch der erfolgreiche Abschluss des Gymnasiums mit bestimmten Privilegien einhergeht, für dessen Absolventen einfach mehr Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt verbunden sind, aber auch mehr die Chance, vor allem auf ein höheres kulturelles und ökonomisches Kapital. Und wenn man das von vornherein für eine bestimmte Gruppe ausschließt, egal wie man die nennt, oder welche Zuschreibung man wählt, sicherlich nicht die des Bodensatzes, aber man kann das ja durchaus anders ausdrücken oder ausgestalten, dann entspricht das nicht dieser Dimension der Teilhabegerechtigkeit.
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr zu deiner Diss erzählen. Das klingt mega spannend, diese Übergangspraxis. Was hast du da noch so rausgefunden oder was waren so deine Erkenntnisse?
Ja, vielleicht erstmal zur Einordnung. In der Regel ist es ja so, dass Übergänge vom Primar in den Sekundarbereich, also um die geht es, gibt ja ganz viele Übergänge im deutschen Schulsystem, aber das ist so eine der zentralen Schnittstellen oder Gelenkstellen, die wir im deutschen, vor allem im mehrgliedrigen Schulsystem haben. Also diese Übergänge vom Primar in den Sekundarbereich sind in der Regel begleitet von Übergangsempfehlungen. Die sind entweder verbindlich oder unverbindlich. Das heißt, GrundschullehrerInnen erstellen ein Gutachten, das heißt in Bundesländern unterschiedlich, aber eben diese Übergangsempfehlung, die ist dann in einigen, nicht, also nicht in, also in fünf momentanen Bundesländern verbindlich. Das heißt, sagt die Grundschullehrerin, dass das Kind fürs Gymnasium geeignet ist, dann muss dieses Kind aufs Gymnasium gehen, außer man strengt sich sehr an und verhindert das. Oder umgekehrt, wenn das Kind zur Realschule gehen soll, aus Sicht der Grundschullehrerin, ist es relativ schwierig, das Kind dann eben nicht zur Realschule zu schicken. In neun Bundesländern ist es so, dass diese Übergangsempfehlung unverbindlich ist. Das heißt, es hat nur so einen empfehlenden Charakter und Eltern können sich dann eigenständig entscheiden, ob sie dieser Empfehlung folgen oder nicht. Und es gibt zwei Bundesländer, in denen es nur Beratungsgespräche gibt. Das vielleicht erstmal ganz allgemein. Und zu welcher Schule dann SchülerInnen nach der Grundschule wechseln oder zu welcher Schulform sie dann wechseln, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Also einmal das Lehrerurteil, das dann eben mit der Übergangsempfehlung und auch den Noten, die im Zeugnis stehen, einhergeht, aber natürlich auch mit der Entscheidung, die schlussendlich die Eltern treffen. Und dann kann man vielleicht noch einen Blick darauf werfen, wie hoch eigentlich die Vorhersagewahrscheinlichkeit dieser Übergangsempfehlung ist. Also nach der vierten Klasse wird die für gewöhnlich gegeben in Deutschland und sie soll dann etwas darüber aussagen, ob man 6 oder 9 Jahre später einen bestimmten Schulabschluss macht. Diese Faktoren, die sind natürlich verzerrt und geprägt von ganz unterschiedlichen Dingen. Und darauf würde ich jetzt vielleicht gerne kurz eingehen, wenn
Ja.
du möchtest.
Ja, total.
Vielleicht fange ich an mit welche Leistungen Schülerinnen und Schüler zeigen, welche Bewertungen Lehrkräfte vornehmen, ist von unterschiedlichen Faktoren geprägt. Und ich würde vielleicht anfangen wollen mit den Herkunftseffekten, primäre, sekundäre und tertiäre Herkunftseffekte, die entscheidend dafür sind, welche Leistungen Schüler zeigen und wie Lehrkräfte diese bewerten und wie dann schlussendlich Eltern auf dieser Grundlage Entscheidungen für den weiteren Bildungsweg ihrer Kinder treffen. Bei den primären Herkunftseffekten geht es darum, vielleicht in einem Satz gesagt, welches Potenzial Schülerinnen und Schüler mitbringen, wie dieses Potenzial im Elternhaus gefördert wird und wie sie dann in Schule in der Lage sind, dieses Potenzial auch abzurufen. Bei den sekundären Herkunftseffekten geht es darum, auf welcher Grundlage Eltern Bildungsentscheidungen treffen. Also zum Beispiel mit der Kosten-Nutzen-Abwägung. Ganz einfaches Beispiel: In dem Moment, in dem sie selbst nicht aufs Gymnasium gegangen sind, also nicht einschätzen können, wie das Lernen am Gymnasium ist, sich vielleicht selbst nicht zutrauen, ihre Kinder unterstützen zu können, während sie auf dem Gymnasium sind, und vielleicht sogar nicht den Nutzen darin erkennen, was ein Abitur am Gymnasium für ihr Kind und den weiteren Lebensweg des Kindes bedeutet, entscheiden sie sich eher gegen den Besuch eines Gymnasiums, selbst wenn Lehrkräfte eine Übergangsempfehlung fürs Gymnasium gegeben haben. Und bei den tertiären Herkunftseffekten sprechen wir darüber, welche Verzerrungen eigentlich im Urteil der Lehrkräfte zu finden sind, die dann natürlich auch unterschiedliche Dinge anlegen, die sie mit der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler verknüpfen, die durchaus gut begründet sein können. Also da geht es zum Beispiel um Unterstützungspotenzial im Elternhaus oder auch finanzielle Ressourcen, die vielleicht für Nachhilfe zur Verfügung stehen könnten. Dennoch wissen wir auch schon sehr lange sehr gut, dass Schülerinnen und Schüler, die aus weniger privilegierten Elternhäusern kommen, für die gleiche Bewertung sehr viel bessere Leistung zeigen müssen. Auch das ist Teil des tertiären Herkunftseffektes. Und vielleicht möchte ich gerne noch eine Sache hinzufügen, nämlich, und das ist dann auch sehr wichtig, vor allem für die Verbleibwahrscheinlichkeit von Schülerinnen und Schülern an so einer Schulform wie dem Gymnasium. Da geht es um die Passung des individuellen Schülerhabitus auf der einen Seite und des organisationalen Schulhabitus, der ganz oft institutionell verfasst ist. Ich weiß, das ist auch wieder sehr akademisch. Ich versuch das nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Also mit welchen Gewohnheiten, komme ich als Schüler an eine Schule? Was ist mir wichtig? Welche Werte bringe ich mit? Bin ich in der Lage, mich gut konzentrieren zu können? Zum Beispiel, auch das spielt da eine Rolle. Oder weiß ich, mich in bestimmten Situationen adäquat zu verhalten? Und zwar so, wie es dann die Institution Gymnasium als Schulform oder auch die Schule selbst als Organisation von mir erfordert. Und je höher diese Passung ist zwischen individuellem Schülerhabitus und organisationalem oder institutionellem Schulhabitus, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schüler oder die Schülerin auch an dieser Schule verbleibt oder erfolgreich die Schulkarriere abschließt. Und dann wären wir sozusagen bei dem, was ich vorhin als Vorhersagewahrscheinlichkeit bezeichnet habe. Also wie hoch sind eigentlich die Chancen auf den Fortgang des Bildungsweges am Gymnasium und wie hängt das mit der Übergangsempfehlung zusammen? Und da wissen wir eigentlich auch schon relativ gut, und auch das habe ich in meiner Dissertation zum einen aufbereitet und zum anderen auch an den Schulen, mit denen ich gearbeitet, nochmal beforscht. Wieso ist es so? Ich nehme jetzt mal den Befund vorweg, dass über 70%, egal in unterschiedlichen Bundesländern, an den Schulen, die ich beforscht habe, der Schülerinnen und Schüler, die keine Gymnasialempfehlung bekommen haben, trotzdem nach der 7. Klasse immer noch am Gymnasium sind. Wieso ist es so, dass über die Hälfte von Schülerinnen und Schülern, die keine Übergangsempfehlung fürs Gymnasium bekommen haben, trotzdem in die Oberstufe kommen? Und das sind jetzt sehr pauschale Prozentangaben. Das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass es Schulen gibt, an denen das eben nicht über die Hälfte sind, sondern vielleicht nur ein Drittel. Und dann wiederum Schulen oder Gymnasien, an denen das weit über die Hälfte, vielleicht 2/3 Schülerinnen und Schüler sind.
Darf ich einen kurzen Exkurs machen, weil gerade diese Frage sich so aufdrängt? Weil das sind ja, finde ich, extrem grundlegende Erkenntnisse, extrem wichtig. Wie sieht aus deiner Sicht das Schulsystem aus, was dem entgegenwirken kann? Was bräuchte es dafür? Das war sicherlich nicht der Gegenstand deiner Forschung und das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr persönliche Meinung als akademischer Blick. Aber es würde mich gerade trotzdem interessieren.
Ja, ich versuche es mal so trotzdem ein bisschen akademisch zu beantworten. Also, und nicht als Utopie zu formulieren, also die Utopie zu formulieren. Also die Utopie wäre natürlich, dass es eine Schule für alle gibt, die bis von mir aus 15 oder 16 Lebensjahre bis zur 10. Klasse, von der 1. bis zur 10. Klasse ohne Brüche, ohne Übergänge durchgeht und danach die Möglichkeit besteht, den Bildungsweg an unterschiedlichen Schulformen, vielleicht die unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben, auch Richtung berufliche Orientierung fortsetzen kann. Ein Weg dahin wäre zum Beispiel den Übergang nach der 4. Klasse wenigstens um 2 Jahre zu verschieben. Also gerade bei den Befunden, die ich die ich gerade erzählt habe, also mit dem Wissen, dass 2 Jahre später immer noch 70, an teilweise 75% Schülerinnen und Schüler am Gymnasium sich befinden, die für diese Schulform nicht empfohlen wurden nach der 4. Klasse, gibt eigentlich ein eindeutiges Indiz, dass die Vorhersagewahrscheinlichkeit eine relativ geringe ist. Umgekehrt heißt das, dass in dem Moment, in dem sich Eltern entweder gegen eine Gymnasialempfehlung entscheiden oder für die Real- oder Hauptschulempfehlung entscheiden, dass dadurch natürlich eine Selektion vorgenommen wird, Bildungswege oder Potenziale für Bildungswege, die ihnen mehr Chancen dann nach der Schule ermöglichen, zunichte gemacht werden. Und das ist natürlich sehr schade und das müsste meines Erachtens nicht sein. Dennoch ist es natürlich schwer bei, und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, bei rund 40% Schülerinnen und Schüler, die nach der Grundschule zum Gymnasium wechseln, das Gymnasium abzuschaffen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte es da nicht auch schon die ein oder andere politische Bestrebung gegeben, vielleicht nicht in Gänze das Gymnasium abzuschaffen, aber diesen Übergang weiter nach hinten zu verschieben, zum Beispiel, ich weiß nicht genau, ich glaube, es war 2010 in Hamburg, ist krachend gescheitert. Also sich aufzulehnen gegen die Privilegien, die damit einhergehen, da mit dem gymnasialen Schulbesuch einhergehen und mit den Eltern, die ihren Kindern diese Möglichkeit geben, vielleicht auch mit dem Wissen, was es bedeutet, Kinder aufs Gymnasium zu schicken, das ist unglaublich schwierig.
Ja, danke dafür. Kannst du trotzdem sagen, was es für Maßnahmen gibt oder für Unternehmungen, diese Erkenntnisse, also jetzt die, die du in deiner DIS gesammelt hast oder auch die, die du in deiner AG untersuchst, ja, in die Praxis zu bringen, dass es nicht nur sozusagen im akademischen Elfenturm bleibt? Wie macht man das gut?
Ja, ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also gerade arbeite ich in einem Forschungsprojekt, Schule macht stark heißt das. Da arbeiten wir mit 200 Schulen deutschlandweit, auch ganz unterschiedlichen Schulformen, also Primar- und Sekundarbereich, zusammen. Das sind alles Schulen in sozial herausfordernden Lagen. Und die Idee dieses Forschungsvorhabens ist zum einen, dass es sehr langfristig angelegt ist. Das ist in der ersten Phase 5 Jahre, in der zweiten Phase weitere 5 Jahre. Und eine weitere Idee oder ein Grundgedanke des Forschungsvorhabens ist es, ko-konstruktiv mit den Schulen zu arbeiten. Also eben nicht aus diesem Elfenbeinturm heraus zu agieren, nicht sich hinzustellen und zu sagen, wir wissen, wie Schule, wie Unterricht funktioniert und sagen euch das jetzt mal, wie ihr das gerade an euren Standorten richtig gut oder besser machen könnt, sondern dass wir miteinander arbeiten, dass wir uns zuhören, dass wir gemeinsam Konzepte entwickeln, die gemeinsam erproben und dann mit unserer Expertise diese evaluieren und skalieren, also in die Breite tragen können. Das wäre so über Forschungsprojekte vielleicht eine Möglichkeit. In diesen Forschungsprojekten oder auch in anderen Forschungsprojekten, die wir hatten, ist auch immer eine Möglichkeit, so eine direkte Rückmeldung zu geben gegenüber den Beforschten. Ja, das kann über Lehrerkonferenzen zum Beispiel sein, aber es kann auch ganz konkret über schulinterne Fortbildung sein, dass wir hinkommen und die Forschungsbefunde, die wir ganz konkret an dem Standort gesammelt haben, aber natürlich auch ganz allgemein aus Theorie und Empirie mitbringen, die dann eben auch sehr aktuell sind. Ja, und nicht viele Lehrer sind ja schon 10, 15, 20 Jahre aus der Universität draußen und eben nicht mehr so bewandert mit aktuellen Forschungsbefunden dazu, die eben zu spiegeln. Nächster Punkt wäre vielleicht, in der Lehrerbildung anzusetzen. Also ich meine, an der Uni zu arbeiten bedeutet ja immer Forschung auf der einen und Lehre auf der anderen Seite. Und wir in Bochum zum Beispiel bilden Lehrerinnen und Lehrer für das Gymnasium und für die Gesamtschule aus und haben natürlich im Master of Education ganz, ganz verschiedene Module implementiert, die Schule und soziale Ungleichheit zum Thema machen, die Schulen in herausfordernden Lagen fokussieren. Wir versuchen in diesen Seminaren nicht nur die Forschungsbefunde einfließen zu lassen, sondern natürlich auch so eine gewisse Sensibilität für das Thema zu schaffen und auch Kontakte zu schulischen Akteuren aufzubauen. Ja. Ist gerade so, wenn man für Gymnasium und Gesamtschule ausbildet, dass also der erste Reflex bei vielen Studierenden ist, eigentlich fände ich das Gymnasium als Schulform so ein bisschen attraktiver. Und daran zu arbeiten, gerade mit den Kontakten, die ich zum Beispiel auch über meine Fellow-Zeit habe, aber die wir durch die ganz unterschiedlichen WissenschaftlerInnen haben, die bei uns in der AG arbeiten, zu Schulen, zu Gesamtschulen zu nutzen, um Studierende an die Schulpraxis und schulische Realität heranzuführen. Vielleicht noch ein noch einen weiteren Aspekt nennen. Wir haben zu Beginn von Corona ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Mentoring at Home. Da kooperieren wir mit der Stadt Oberhausen und vermitteln Studierende mit ganz unterschiedlichen Schulen in Oberhausen, die dort in einem Mentoring-Programm meist 1:1 oder 1:2 mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, sie begleiten. Es ist weit davon entfernt, nur so eine fachliche Begleitung zu sein, sondern es geht tatsächlich darum, den Schüler, die Schülerin ganzheitlich wahrzunehmen. Und dann sind wir wieder so bei diesem Punkt Anerkennungsgerechtigkeit, einfach einen Einblick zu bekommen in die Lebenswelt des Schülers, der Schülerin, um auch vielleicht im späteren Beruf dann auch nochmal einen anderen Blick auf Schülerinnen und Schüler zu haben.
Okay, interessant. Das ist ja doch einiges. Ja, und ich darf vielleicht auch verraten, dass du ab April die Professur für Schulpädagogik mit Schwerpunkt Schulentwicklung in Oldenburg vertreten wirst. Und da interessiert mich besonders, ob du deinen Studierenden von deinem Fellow-Einsatz erzählen wirst oder welche Rolle der vielleicht bei dieser Stelle spielt.
Also erstmal, na klar, ich finde das unglaublich wichtig, auch selbst. Wir haben ja die ganze Zeit gerade von Schülerinnen und Schülern, von der Herkunft der Schülerinnen und Schüler gesprochen, von der Relevanz, die das für Schülerinnen und Schüler hat. Und in dem Moment, in dem ich vor den Studierenden stehe, will ich ja auch nicht nur als Dozent wahrgenommen werden, sondern auch vielleicht ein bisschen ganzheitlicher. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, finde ich, deutlich zu machen, wo komme ich eigentlich her, wie bin ich eigentlich dazu gekommen und wie du gerade schon sagtest, welche Relevanz hatte das eigentlich für meinen Professionalisierungsprozess und welche Relevanz könnte es für den Professionalisierungsprozess der Studierenden oder LehramtsanwärterInnen haben. Und ich würde vielleicht als allererstes da ansetzen wollen, dass es unglaublich wichtig ist, Praxisbezüge herzustellen und eben nicht nur, selbst wenn es jetzt die erste Phase der Lehrerausbildung ist, sich theoretisch mit Schule und Unterricht auseinanderzusetzen, sondern schon relativ schnell die Möglichkeit zu bekommen, Einblicke in die Praxis zu kriegen, Kontakt zu haben zu Lehrkräften, zu Schülerinnen und Schülern, vielleicht sogar zu Eltern dieser Schülerinnen und Schüler. Und da halte ich es erstmal für ganz wichtig, auch im Sinne der Authentizität, die ich irgendwie als Dozent mitbringe, deutlich zu machen, dass ich nicht von der Uni in die Uni gegangen bin, sondern dass ich schulpraktische Erfahrung habe und vor allem schulpraktische Erfahrung habe an Schulen in sozial herausfordernden Lagen und was es bedeutet, an diesen Schulen zu arbeiten und was an diesen Schulen wichtig ist. Und das lässt sich immer sehr viel besser vermitteln, wenn man auch zeigen kann oder das mit Anekdoten, mit Beispielen füllen kann, dass man das nicht nur aus der Theorie kennt, sondern eben auch aus der Praxis.
Ja, vielen Dank. Ich hätte auf jeden Fall Lust, meine Vorlesung bei dir zu besuchen. Matze, wir sind mit unserer Zeit so ein bisschen am Ende. Ich möchte mich bedanken für diese viel zu kurzen Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, ich kann allen nur empfehlen, mal in deine Diss reinzulesen. Das macht wirklich viel Spaß. Und ja, ich drücke dir alles Gute für diesen Weg, bin gespannt, was wir noch von dir hören. Und ja, an die anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wünsche euch gute Pausen.